eine Seite. Auf der anderen Seite macht die Polizei ständig irgendwelche Verordnungen und trifft Entscheidungen, die sozusagen nicht abgedeckt werden durch diesen rechtserhaltenden Auftrag des Staates. In diesem Sinne ist die Polizei im Grunde rechtssetzend. Sie ist rechtssetzend, weil sie diese sozusagen verfassungsmäßig nicht abgedeckte Notstandsregelungen und Instruktionen und so weiter von sich selbst trifft. Und der zivilisierte Mensch sagt, Benjamin lebt ständig in der Situation der Auseinandersetzung mit Polizei. Polizei ist für alles zuständig und ist überall da und mischt sich ständig ein. Aber man weiß nicht eigentlich, warum und mit welcher Berechtigung und so weiter. Und deswegen sagt Benjamin, das ist ja typisch für ihn, eigentlich, was ist unangenehm, das ist die demokratische Polizei. Weil die monarchistische Polizei, die ist rechtssetzend von Anfang an. Ja? Man kann sagen, es gibt einen Monarch, es gibt einen Tyrann, und dieser Tyrann in Form der Polizei, die ihm dient, übt seine Gewalt aus, und das ist legitim, das ist verständlich und das ist sanktioniert. In einem demokratischen Staat ist aber nicht klar, was passiert. Auf der einen Seite muss die Polizei rechtsverhalten sein, auf der anderen Seite agiert sie rechtssetzend. Und dann kommt dieser Satz und der ganze Kommentar von Dana, Reaktion auf diesen Satz. Also in der Demokratie, wo ihr bestehende, also bestehende Polizei durch keine derartigen Beziehungen gehoben sind, das heißt durch die Beziehung zum Tyrannen und zum Monarchen, dort vollzieht sich die denkbar größte Entartung der Gewalt. Und das ist ein merkwürdiger Satz, dass es dann die Gewalt entartet werden kann und durch die Vermischung zweier Arten von Gewalt, also Bastardisierung zweier Arten von Gewalt, rechtssetzende und rechtserhaltende. Und das ist ja sicherlich für da wichtig, dass das passt ihm sehr gut, das ist das Supplement und Differenz und alles. Ja. Das ist ja die Polizei, das ist nicht nur die Schrift, sondern das ist die Polizei. Nun dann fragt sich Benjamin, na gut, also alles entscheidet sich durch die Gewalt und so weiter, aber wäre es nicht möglich, doch alle Konflikte friedlich zu entscheiden? Wäre es nicht möglich, doch statt Gewalt anzuwenden und Recht anzuwenden, unter der Umgehung des Mordes und des Krieges doch zu einer Regelung zu kommen. Er sagt, das ist durchaus möglich, theoretisch, aber praktisch nicht. Und zwar, es gibt nur ein Instrument, das dazu fähig ist, das ist die Sprache, die Verständigung und die Sprache. Das heißt, statt Gewalt anzuwenden, kann man sich verständigen in der Sprache und kann sozusagen eine Lösung aushandeln, die für alle gut ist. Und wenn es so passiert, wenn denn in der Sprache das möglich ist, dann scheidet die Gewalt aus und dann kommt es zu einer gewaltlosen sprachlichen Regelungen des Lebens, wobei die eigentliche Kunst ist die Überredung des anderen, die sozusagen zu dieser Übereinkunft kommt. Und das, es handelt sich um die Technik, das ist immer bei Benjamin, nicht wahr, zwei, diese entscheidende, ich werde noch darüber sprechen, diese zwei entscheidenden Kräfte in der modernen Gesellschaft, das ist Gewalt und Technik. Und das sind manchmal in der Opposition, manchmal in der Verbindung. Also entweder Gewalt oder die Technik. Und die Technik, das ist die Sprache. Und die Sprache gibt diese Möglichkeit. Aber das klappt nicht. Es ist zwar denkbar und könnte funktionieren, aber funktioniert de facto nicht. Und zwar warum? Interpretation, die Benjamin gibt, ist so interessant war es, wie diese ganze nicht wahr, Theorie von Habermas haben und viele andere, die eben uns davon überzeugen wollen, dass man in der modernen Gesellschaft die gewaltsamen Konflikte durch die Sprache, durch die sprachliche Verständigung, durch die Kommunikation, ja, das ist nichts anderes, durch die Kommunikation, dass sie lösen können. Und Benjamin sagt, das ist nicht möglich, dieser Substitution. Warum? Weil zur Sprache gehört wesentlich die Lüge. Das heißt, die Sprache funktioniert nur dann effektiv, wenn sie als Lüge funktioniert. Und als Betrug, als sprachlicher Betrug. Weil die Sprache selbst keine Fähigkeit hat, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Das heißt, in der Sprache selbst ist der sprachliche Betrug, die sprachliche Lüge nicht zu verbieten. Und eigentlich meinte, wäre es besser so. Und legt darauf Wert, dass früher die Gesetzgebung, bis heute, die Lüge nicht bestraft. Lüge steht nicht unter Strafe. Zum Teil aber der Betrug. Der sprachliche Betrug. Wo aber der sprachliche Betrug verboten ist, dort funktioniert die Sprache nicht mehr, weil die Sprache funktioniert nur als Betrug. Wenn aber Betrug verboten ist, dann wird die Forderung gestellt nach der Wahrheit. Die ist aber eine außersprachliche und ist nichts anderes als Manifestation der Gewalt. Das ist eine sehr schöne Überlegung, dass eigentlich die Wahrheit gehört nicht zur Sprache, sondern die Sprache unterscheidet nur zwischen Sprache und Sprache, aber nicht zwischen Wahrheit und Lüge. Wo gefordert wird, wahrhaftig zu sein, dort kommt sozusagen die Gewalt ins Spiel. Das ist übrigens auch geschichtlich gut nachzuweisen. Es gibt diese berühmte Unterredung zum Beispiel der russischen Schriftsteller, der sowjetischen Schriftsteller mit Stalin, also im Jahre 1933, waren die sowjetischen Schriftsteller völlig verunsichert, ja, durch die Kampagnen, ideologische Kampagnen und so weiter, und sie haben so eine Delegation gebildet und haben sie an Stalin gewarnt, mit der Bitte, sie sozusagen zu empfangen und in einer persönlichen Unterredung ihnen zu helfen, ja, irgendwo sozusagen ihre Schriftstellerei sozusagen in Einklang mit der Parteilinie zu bringen. Und hat ihnen so eine kurze Zeit gewährt. Und der führende Mitglied des Verbandes hat gesagt, ja, also Genosse Stalin, wir wollen eigentlich wissen, wie wir das schreiben sollen. Ja, also in welchem Stil sollen. Stalin hat das alles angehört und gesagt, in welchem Stil und so. Das ist im Grunde alles egal. Ja, meine Forderung ist ganz klar, sie müssen nur die Wahrheit schreiben. Das ist eben diese, sozusagen, diese Forderung nach der Wahrheit ist eben das Zeichen der absoluten Gewalt. Ja, weil nur die absolute Gewalt kann unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Die Sprache kann es nicht. Und das bedeutet, dass wenn die Sprache nicht die Technik, nicht als Technik verstanden wird, das ist sozusagen wichtig für Benjamin, ich werde noch darüber sprechen, wenn die Sprache nicht als rhetorische Technik verstanden wird, die so und so verwendet werden kann, für die Lüge, genauso wie für die Wahrheit, wenn also die Sprache substanziell verstanden werden muss, dann ist ihre Gewalt untergeordnet und der Betrug wird sozusagen bestraft. Und die Bestrafung des Betruges zerstört die Autonomie der Sprache und damit auch die Möglichkeit einer nicht gewaltsamen Übereinkunft. Wobei sich Benjamin fragt, warum eigentlich will man keine Lüge? Warum eigentlich will man den Betrug unter die Strafe stellen? Was ist eigentlich Schlechtes daran? Und er sagt, daran ist nichts Schlechtes. Und es ist offensichtlich, dass in dieser Gesetzgebung, sozusagen diese Gesetzgebung schon eine Lüge ist. Eigentlich, was man fürchtet, das ist nicht die Gewalt des Betruges, weil die Gewalt, Betrug hat keine Gewalt, sondern die Gegengewalt, die den Betrug bei den Betrogenen erzeugt. Das heißt, es handelt sich um eine vorbeugende Strafe des Betrugs, um den Betrogenen sozusagen die Kraft zu nehmen, von sich aus den Betrug zu bestrafen. Das heißt, der Staat eigentlich fürchtet die Betrogenen und nicht die Betrüger. Und das ist auch der Grund, warum der Staat auch etwas anderes tut, was er eigentlich nicht tun sollte. Und das ist die weitere Fragestellung, auf die wir auch weiter eingehen. Nämlich, der Staat sollte im Grunde auf keinen Fall den Arbeiter erlauben zu streiken. Das ist einsichtig. Und unter anderem reagiert hier Benjamin auf einen Text von Georges Sorel, noch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, darüber, dass auf seine Theorie der Gewalt, ich werde auch darüber noch sprechen, aber für mich ist es wichtig, hier ist nur ein Punkt. Nämlich, Sorel sagt, stellen wir uns vor, die Arbeiter werden alle nicht arbeiten an einem Tag. Dann bricht die ganze Stadt zusammen. Und sozusagen, die Stadt hört auf zu existieren. Wir haben hier eine interessante Figur, die wichtig ist für das Verständnis dessen, was worauf Benjamin letztendlich hinaus will. Was wir hier haben, ist eine Gewalt durch die Unterlassung. Es wird nichts getan, sondern es wird einfach so unterlassen, etwas zu tun. Man macht nicht andere Arbeit, sondern man macht ja gar nichts. Und dieses gar nichts hat eine absolute Macht und eine absolute Gewalt, übt eine absolute Gewalt aus, die den Staat völlig zerstören kann. Also erstens, die Gewalt wird unterlassen. Zweitens, wenn ich etwas tue, muss ich wissen, für welchen Zweck. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Revolution anfange und sage, ich möchte eine neue Gesellschaft aufbauen, ich habe so einen Plan und meine Gewaltanwendung dient diesem Plan, der Einführung einer neuen Verfassung oder Änderung der Grenzen des Staates oder Änderung meiner anderen Namen. Wenn ich aber diesen Generalstreik organisiere im Sinne von Sorel, eigentlich dieses Generalstreik im Sinne von Sorel ist eine Basis für viele andere Philosophen des 20. Jahrhunderts, vor allem für Carl Schmitt, ja, der sich auch genauso wie Benjamin direkt auf Sorel bezieht. Wenn ich also diesen Generalstreik organisiere, dann kann ich es tun, ohne überhaupt irgendwelche positiven Absichten zu haben. Das heißt, ich bringe etwas zum Fall, ohne dieses Etwas durch etwas anderes zu ersetzen. Also sozusagen eine ich glaube, es ist jetzt schwierig, ja, einen Platz zu finden. Und, auf jeden Fall haben wir jetzt mit einer Gewaltanwendung zu tun, mit einem Modell der Gewalt, was auch vielen Aktionen des Surrealismus. Sorel war einer der Lieblingsautoren des französischen Surrealismus, von Breton und vielen anderen, von französischen Surrealisten. Das ist dieser Axiom direkt. Das ist dieser direkte Akt, der keinen Zweck hat, keinen Ursprung hat, sondern eine pure Unterlassung ist, die allerdings eine totale Gewalt ausübt, die diese Gewalt einfach manifestieren lässt. Und dieses Modell benutzt eigentlich Benjamin für einen weiteren Schritt. Nämlich er sagt, diese ganze Diskussion, die wir gehabt haben, zeigt im Grunde, dass dieser ganze Diskurs über Zwecke und Mittel, dieser ganze Diskurs, mit dem man meint, in der Regel die Gewalt zu konzeptualisieren, zu kritisieren und eine Theorie der Gewalt zu schaffen, dass dieser Diskurs widersprüchlich, unklar und es im Grunde zu nichts Gutem führt. Auf der einen Seite haben wir die Theorie, die Zwecke haben die Mittel, auf der anderen Seite haben wir die Theorie, die Gewalt heiligt die Zwecke. Auf der einen Seite ist sozusagen die Gewalt zukunftsversprechend, teleologisch orientiert, auf der anderen Seite verweist auf den Ursprung, auf die Vergangenheit und Tradition. Wir verlieren uns eigentlich in diesem Labyrinth und so sollen wir versuchen, die Frage nach der Gewalt zu stellen, jenseits des dieses Diskurs über Mittel und Zwecke. Zum Beispiel, wenn wir sagen, das Gesetz, das Recht muss abschrecken, muss den Verbrecher drohen, so dass der Verbrecher abgeschreckt wird, den Verbrecher zu machen. Kann man sagen, dass es stimmt? Ist in diesem Sinne das Recht eine Drohung? Nein, weil es ist für den Verbrecher durchaus möglich, sich dieser Strafe zu entgehen und sich zu retten. Es gibt keine garantierte Verbindung zwischen Verbrechen und Strafe. Manchmal trifft die Strafe, manchmal nicht. Der Staat kann also nicht garantieren, dass er jeden Verbrechen und jedes Verbrechen bestraft. Und wie kann man sagen, warum in einem Falle diese Strafe den Verbrechen trifft und in einem anderen Fall nicht? Kann man das erklären? Man kann das nicht erklären. Man kann nur sagen, das ist ein Zufall oder besser zu sagen, das ist ein Schicksal. Also einer wird wirklich sozusagen gefangen und der andere nicht. Und einer wird bestraft und der andere nicht. Und warum? Dafür gibt es ja keine Erklärung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Anwendung der Gewalt letztendlich schicksalhaft ist. Weder Zweck noch Mittel sind ja relevant, sondern manchmal passiert es halt und manchmal passiert es halt nicht. Und das hat auch nicht damit zu tun, ob man tatsächlich Verbrecher ist oder nicht. Dann sagt Benjamin, es gibt bei jedem Recht eine Klausel. Und diese Klausel ist folgendermaßen formuliert: Das Nichtwissen des Gesetzes ist keine Entschuldigung in Bezug auf die Anwendung des Gesetzes. Das heißt, wenn ich in einem Land lebe, nicht weiß, dass etwas strafbar ist, das aber tue, dann werde ich bestraft. Weil das Nichtwissen entlastet mich nicht. Wenn ich aber das nicht weiß, was bedeutet das? Das bedeutet, dass manchmal tue ich alles richtig, manchmal tue ich aber etwas Strafbares. Wie kann man das unterscheiden? Das kann man nicht unterscheiden, weil das Einzige, was unterscheiden kann, ist das Wissen. Wenn aber das Wissen nicht vorausgesetzt wird für die Anwendung des Gesetzes, bedeutet das, dass ich das Gesetz übertrete oder nicht übertrete, auf dem Grund des Zufalls, also wiederum Schicksal. Also wir haben Recht auf der einen Seite und Verbrecher auf der anderen Seite. Man wird schicksalhaft zu Verbrechen, manchmal, weil es man es will, aber oft, wenn man es nicht weiß. Und auf der anderen Seite, mal wird man bestraft für das, was getan hat, mal wird man nicht bestraft, wenn man es getan hat. Mal wird man bestraft für das, was man nicht getan hat, und so geht es weiter. Das heißt, es gibt keine Verbindung überhaupt, nicht nur zwischen Mittel und Zweck in dem Fall, sondern es gibt keine logisch nachvollziehbare und theoretisch begründbare und praktisch durchführbare Verbindung zwischen Recht und Verbrechen. Ja, es handelt sich um eine zufällige Konstellation der Ereignisse, die sich manchmal anstellen und manchmal nicht. Und das heißt, die Verbindung zwischen Strafe und Verbrechen, also sowohl Strafe wie auch Verbrechen, wie auch Verbindung zwischen ihnen, sind reine Schicksalssachen. Und so hat man das auch früher, sagt Benjamin, gedacht. Früher waren es doch keine Verbrecher da und keine Richter, ja, sondern früher waren Götter und Helden. Die Helden taten etwas, wovon sie nicht wussten, ob es richtig ist oder nicht. Die Götter dann haben entschieden, ob es richtig ist oder nicht. Aber die Götter wussten das auch nicht vorher, ja, weil die Götter waren mit der Problematik noch nicht konfrontiert. Ja, das heißt, wenn Prometheus zum Beispiel das Feuer bringt der Menschheit, das kann man so und so verstehen. Ja? Er tut das einfach, er weiß das nicht, ob es richtig ist oder nicht. Er macht etwas, was das ist eine Herausforderung. Und dann kommt eine Reaktion seitens der Götter, das ist die Strafe. Diese Strafe ist problematisch und unbegründbar. Die Herausforderung ist auch unbegründbar und die Verbindung zwischen ihnen ist auch unbegründbar. Ja, wir haben sozusagen ein Ereignis, das in allen seinen Einzelheiten und Aspekten nicht erklärbar ist, sondern bedeutet nichts anderes als eine pure Manifestation des Schicksals. Und man muss ja auch sagen, dass das, was wir alle tun in unserer pseudo-zivilisierten Bedingungen, sich grundsätzlich davon nicht unterscheiden. Das heißt, wir tun etwas, wovon wir nicht wissen, ob es richtig ist oder nicht richtig. Die Mächte, die uns überwachen, wissen es zunächst einmal auch nicht. Dann treffen sie eine Entscheidung auf den Grundlage der Prämissen, die weder ihnen klar ist unter anderem, dass sie nicht wissen, ob sie Recht erhalten, indem sie dieses Recht auf uns anwenden, oder dieses Recht setzen, indem sie ein neues Problem sich annehmen und neu ihre Gewaltanwendung neu definieren. Genauso wie wir auch nicht wissen, ob wir im Sinne dieser Gewalt handeln oder nicht handeln. Das heißt, jedes Mal geht es darum, dass als ein Ereignis stattfindet, etwas tut etwas, dann wird jemand tut etwas, dann wird dafür bestraft oder nicht bestraft und kommt lebend davon. Was kann man dazu sagen? Hat Glück gehabt oder hat nicht Glück gehabt? Das ist im Grunde alles. Dadurch löst sich die ganze Problematik des Rechtes. Allerdings ist es noch nicht das Ende der Geschichte. Weil diese Gewalt, die sich als Schicksal präsentiert, Diese Gewalt ist immer noch eine mythische Gewalt, ja? Nicht zufällig sind auch alle Beispiele, kommen aus der griechischen Mythologie. Und diese mythischen Beispiele, also diese Instanzen der mythischen Gewalt, sie haben noch einen Fehler. Nämlich, sie haben ganz klare Grenzen, narrative Grenzen. Das heißt, man kann sagen, jemand hat etwas getan, das ist sozusagen Anfang der Geschichte, ist davon gekommen oder wurde bestraft, es ist ihm das passiert, alle haben das irgendwie begriffen und das ist das Ende der Geschichte. Es ist sozusagen eine endliche Geschichte mit einem klaren Anfang und mit einem klaren Ende. Und de facto passiert sowas nicht. Sondern man weiß eigentlich nicht, wo das angefangen hat und wo das endet. Es ist etwas, es handelt sich im Grunde um einen Einbruch der Gewalt in unser Leben. Und dieser Einbruch der Gewalt hat im Grunde nichts zu tun mit unseren Erzählungen. Das heißt, wir können diesen Einbruch der Gewalt konzeptualisieren oder narrativisieren. Also sagen wir, in der pseudorechtlichen Philosophie der Moderne versuchen wir, diese Einbruch der Gewalt rationalisieren und theoretisieren. Ja? Daraus kommen diese naturrechtlichen Theorien, daraus kommen diese historisch-rechtlichen Theorien. Nun machen wir einen Schritt, sagen wir, zurück oder weiter, ja, egal, ja, also in beide Richtungen gleichzeitig. Dann verstehen wir, dass diese Theorie nicht funktioniert. Aber wir haben immer noch Narrativ, wir haben immer noch so eine Geschichte, ich habe das getan und so ist daraus das geworden. Nun aber das, was mit uns passiert, meistens, also dieser Einbruch der reinen Gewalt, im Grunde unser Tod, ist damit gemeint, das lässt sich so nicht erzählen. Wir können nicht sagen, dass dort hat es angefangen und dort war das Ende. Sondern es ist was passiert, aber wo der Anfang war und wo das Ende ist, das kann man nicht abzusehen. Und dann, das ist dann nicht mehr die mythische Gewalt, sondern die göttliche Gewalt. Was ist die höchste Stufe? Das ist die letzte Stufe. Das heißt die biblische Gewalt. Und die biblische Gewalt unterscheidet sich von der mythischen Gewalt dadurch, dass die dieser Narrativität sich entzieht. Ist die mythische Gewalt immer noch rechtssetzend, so ist die göttliche rechtsvernichtend, setzt jene Grenzen, so vernichtet diese Grenzen los, ist die mythische verschuldend und sühnend zugleich, so die göttliche entsühnend, ist jene drohend, so diese schlagend, jene blutig, so diese auf unblutige Weise letal. Und das ist so eine schöne Formulierung. Und der Punkt ist eben, dass die wahre Gewalt, also die göttliche Gewalt, ist diejenige, die aus einer Unendlichkeit kommt, dich tötet und in die Unendlichkeit dann weggeht. Ja? Sie hat keine Grenze, weder Anfang noch am Ende. Sie lässt sich nicht erzählen, sie lässt nichts begründen, sie lässt auch nicht erhalten, sondern sie passiert einfach. Und sie passiert in dem Sinne einfach, weil sie dich dafür bestraft, weil du lebst. Wenn man überhaupt der Einzige wirklich das tiefe Verbrechen besteht darin zu leben. Und dieses Verbrechen ist mit dem Tod bestraft. Und so sozusagen die göttliche Gewalt trifft einfach das Lebendige. Ja? Sozusagen, das ist eine Kraft, die manchmal das Lebendige trifft und an dem das Lebendige trifft und letal ist, entzündet diese Gewalt das Leben. Das heißt, das Leben ist legitimiert, ist nur deswegen ertragbar überhaupt, weil wir immer wissen, dass es der Tod kommen kann und das Lebendige für dieses Leben bestrafen kann. Und das macht erst das Leben erträglich, also entsinnt das Leben. Nun sagt man aber, und das ist sozusagen die problematischste Stelle in der ganzen, am Ende der Schrift ist eine problematischste Stelle. Wenn man über die göttliche Gewalt oder biblische Gewalt spricht, ja, sagt Benjamin, dann erinnert man sich doch daran, dass in der Bibel steht, du darfst nicht oder du sollst nicht töten. Und wie ist das überhaupt, du sollst nicht töten? Was es eigentlich bedeutet? Ist das zum Beispiel der Grund, ein Pazifist zu sein, der Grund, gegen den Krieg zu sein, der Grund, gegen die Revolution zu sein, gegen die Gewalt zu sein? Ist überhaupt der Grund, sich die Gewalt zu verbieten? Und Benjamin sagt auf keinen Fall, weil es handelt sich um die Überlegung, also wenn ich mich frage, darf ich töten oder darf ich nicht töten? Soll ich töten oder soll ich nicht töten? Für diese Zeit vor der Tat, gilt, du darfst nicht töten. Ja, das heißt, du überlegst dich, ob du das tun sollst oder nicht sollst, ist das richtig oder nicht richtig. Also für die Zeit davor ist das relevant. Es ist aber überhaupt nicht relevant für die Zeit danach. Das heißt, wenn du schon getötet hast, bedeutet das, dass du einfach diese göttliche Gewalt in die Welt gebracht hast. Und sagen, die Schuld liegt an Gott und nicht an dir. Er hat getötet und nicht du. Das heißt, die Tat ist inkommensurabel, sagt man, mit jeder im vorausgehenden Überlegung. Das heißt, es gibt einen Sprung und dieser Sprung besteht darin, dass man sich umschaltet. Das heißt, in der Tat, die Tat der Tötung ist unreduzierbar auf alle Überlegungen davor oder danach. Ja, es gibt sozusagen einen Mehrwert, eine Manifestation der puren Gewalt, der puren Möglichkeit des Todes. Ja, der transzendentalen Möglichkeit der Gewalt, die transzendentale Möglichkeit des Todes, die eingeschaltet wird dort, wo dieser Tod tatsächlich stattfindet. Und dieser Tod kann nicht gerechtfertigt, kann kein Mord kann gerechtfertigt werden, aber das bedeutet auch, kein Mord kann angeklagt werden. Ja, der Mord und der Tod entziehen sie sowohl der Legitimierung wie auch der Anklage. Es gibt das Inkommensurable in dieser Tat, dass wenn sie de facto vollzogen wird, sich jeder Beurteilung grundsätzlich entzieht. Man könnte sagen, das Leben ist heilig, sagt Benjamin, und du sollst nicht töten in dem Sinne, dass du ein Leben auslöscht, und das Leben ist aber ein Wert. Nun sagt Benjamin, dieser Satz ist erstens falsch und zwar zweitens unedel. Das Leben ist auf keinen Fall ein Wert, sondern das Leben ist eine Verschuldung. Im Leben ist ja nichts Gutes. Und Leben ist in sich steht überhaupt kein Wert und kein Ziel. Ja. Weil das Leben ist eine zufällige Kombination der chemischen Elemente. Und als Lebendige unterscheidet man sich kaum von Tieren und Pflanzen. Und auch wenn Tiere und Pflanzen heilig wären, dann nicht aus dem Grund, dass sie leben. Der Mensch ist zu seinem lebendigen Menschsein nicht zu reduzieren. Und wenn ich den Menschen töte, treffe ich seine Seele nicht. Auch wenn ich seinen Körper zerstöre, seine Seele, also seinen Wert, bleibt davon eigentlich unberührt. Das Einzige, was ausgelöscht wird, ist seine Schuld. Also seine Schuld ist, dass er lebt, sein Wert ist, dass er nicht lebt. Dass er eine Seele ist, die nicht zu der Ordnung dieser Welt gehört. Und wenn ich sozusagen das zeige, dadurch, dass ich ihn töte, dann zeige ich nur diese Differenz, das Inkommensurable zwischen seinem Wert und seiner Existenz. Sein Wert ist nicht zu seiner Existenz reduzierbar, genauso wie seine Existenz aus seinem Wert nicht legitimierbar ist.
Und auf was für einen Seelenbegriff beruht das?
Eine gute Frage. Jetzt kommen wir gleich da. Und noch ein wichtiger Punkt. Und da sagt Derrida zu Recht, in diesem Satz befindet sich die einzige mögliche Legitimation des Holocaust. Benjamin sagt, es ist überhaupt unsinnig und nicht möglich, den Mord aus der Position des Opfers zu denken. Der Mord gehört allein dem Täter. In der Mordgeschichte ist nur Täter relevant und nicht das Opfer. Sondern der Täter und seine Beziehung, also Täters Beziehung zum Gott. Weil das Opfer ist von dem Tod nicht betroffen. Das ist der alte, sozusagen der alte, tatsächlich jüdisch-christliche, aber auch platonisch, nicht fazokratisch-platonische Einsicht, dass der Tod ist nicht Ereignis in unserem Leben. Nicht Ereignis, dass es sondern Sinn hat und als Sinn integriert werden kann in unsere eigene Perspektive. Unser Tod gehört nicht uns. Und ist zu unserem Schicksal oder für unser Schicksal inkommensurabel, gehört zu einer anderen Ordnung der Dinge. Unser Tod ist nicht Teil unserer Selbst. Und deswegen können wir als Opfer, aus der Perspektive unseres Opferseins, überhaupt nicht argumentieren, weil unser Tod und unsere Vernichtung nicht zum möglichen Gesund der Sinnkonstituierung unsererseits überhaupt gehört. Das heißt, unser Tod ist nicht Ereignis für uns und hat für uns keine Relevanz. Und das ist ja, was eben Sokrates sagt, nämlich von damals, wenn jemand mich tötet, das ist sein Problem, sozusagen, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn ich jemanden töte. Das ist ein Ereignis in meinem Leben. Damit muss ich auseinandersetzen, das ist für mich relevant, das ist für mich wichtig und das verdient Aufmerksamkeit. Das Opfer verdient überhaupt keine Aufmerksamkeit. Es gehört sozusagen nicht in diesen Zusammenhang. Und so ist also der Mord allein beschlossen im Verhältnis zwischen Täter und Gott. Und da kann man nicht sagen, was für Funktion und was für Zweck oder Legitimierung oder Delegitimierung dieses Verhältnis mit sich bringt, weil dieses intime Verhältnis auch nicht durchschauen können. Ja? Dieser Sprung, der Mörder zulässt, indem er sozusagen die letale Kraft der göttlichen Gewalt in die lebendige Welt hineinbringt oder hineinlässt, das ist ein Ereignis, das allein ihm gehört und seiner seinem Verhältnis zu Gott. Und was ist der Antwort auf die Frage, was ist die Seele? Ja, die Seele ist nicht etwas Substanzielles, ist nicht ein Ding, sei es auch ein spirituelles Ding. Die Seele ist unser Verhältnis zum Gott, das heißt diese göttliche Gewalt. Die Seele ist unsere Fähigkeit, durch unser Körper Gewalt in die Welt zu setzen, die, sagen wir, nicht Ursprung in unserem Körper haben. Ja? Und es gibt viele solche Gewalten. Ja? Diese Gewalten, das ist der Mord, ja, unter Umständen, kann man meinen. Das ist auf jeden Fall die Sprache. Es ist auch vieles anders. Vieles, was wir tun als Lebendige, stellt uns in ein Verhältnis, das seinen Ort nicht in uns hat. Ja, wir sind nicht am Anfang unserer Sprache. Wir sind nicht diejenigen, die unsere Sprache kontrollieren und auch sagen können, was wir sagen. Sozusagen, die Sprache ist kein Mittel des Ausdrucks. Ja, das ist sozusagen. Die Sprache ist unser Schicksal. Ja? Wir sprechen das, wozu wir gezwungen sind, das zu sagen durch die Sprache, in der wir reden. Ja? Und das ist unser Verhältnis zu Gott und das ist unsere Seele zum Beispiel. Ja? Das heißt, unsere Seele ist das, was wir tun, notwendigerweise tun, schicksalhaft tun, jenseits der Grenzen unserer möglichen Selbsttheoretisierung oder Selbstnarrativisierung. Und so sagt eben etwas pathetisch Benjamin am Ende, dass im Grunde weder Rechtsetzende noch Rechtserhaltende noch mythischer Gewalt sind geltend, allein die göttliche Gewalt, die eine waltende ist. Ja, der Text. Nur die Kommentare, die idealischen Kommentare und sonstige Kommentare, ich werde da in der nächsten Sitzung, im nächsten Seminar wiedergeben. Das heißt, in einem Seminar, das stattfindet in 2 Wochen, nicht in der nächsten Woche, sondern 2 Wochen. Und wie üblich, diejenigen, die Fragen stellen wollen oder einzelne Aspekte diskutieren wollen, sie werden gerne eingeladen zu bleiben nach der Unterbrechung, ja, für das Weiterstehen. Okay, sonst dann alles.